Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden, heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. Und es gleitet hin zu deinem Herzen her. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. Gleitet hin zu deinem Herzen her. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügel auf. Oh, wie wunderbar bist du.
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt, was er geschaffen hat. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Liebe Gemeinde, der Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief erinnert uns daran, Gott ist nicht der, den wir herbeirufen können, wie es uns passt. Gott ist Gott. Und Gott entzieht sich uns auch. Und trotzdem bleibt er auch der, der uns ansieht und der Gnade schenkt. Im Alten Testament erfährt der Hiob genau das. Hiob sucht Gott, der tastet nach Gott und er findet ihn nicht. Gott ist nicht greifbar, wie wir wollen. Und dass Gott nicht greifbar ist, ist ja nicht nur Hiobs Geschichte. Bis heute kennen Menschen das Gefühl, dass sie nach Gott rufen und keine Antwort hören. Und wie der Hiob damit umgegangen ist, darum wird es heute in der Predigt gehen. Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Mit diesen Worten heiße ich Sie, liebe Gemeinde, alle herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ein herzliches Willkommen auch denen, die den Gottesdienst später zu Hause oder unterwegs mit uns feiern werden. Wer nur den lieben Gott lässt walten, wir singen miteinander.
Liebe Gemeinde, Gott ist nicht der, den wir uns herbeirufen können, wann es uns passt. Er entzieht sich oft unseren Griffen. Wenn wir diese Erfahrung machen, müssen wir aber nicht verstummen. Wir dürfen unsere Klage, unsere Not und unser Vertrauen vor Gott tragen. Solche Worte schenkt uns der Psalm 22. Worte, die von Verlassenheit sprechen und doch auch vom Festhalten an Gott. Gemeinsam rufen wir zu Gott mit Worten aus Psalm 22. Sie finden ihn im Gesangbuch unter der Nummer 709.1. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobsängen Israels. Unsere Väter hoffen auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile, mir zu helfen. Amen. Wir singen. Wir beten und stehen dazu auf. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Du bist der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Deine Weisheit ist unergründlich. Deine Wege sind tiefer als wir sie verstehen. Wir bekennen dir, so oft suchen wir dich und finden dich nicht. Wir greifen nach dir und fassen ins Leere. Wir klagen über deine Ferne und halten uns dennoch an dir fest. Vergib uns, Herr, wenn wir meinen, dich in der Hand zu haben. Vergib uns, wenn wir dich klein machen, statt dich groß zu lassen. Vergib uns, wenn wir hochmütig meinen, deine Wege besser zu wissen. Schenk uns Gnade, dass wir in deiner Nähe bleiben, auch wenn wir dich nicht greifen können. Schenke uns Staunen, dass wir dich loben, größer als unser Herz, tiefer als unser Verstand. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, die Worte aus Psalm 22, die wir eben gesprochen haben, erzählen von der Tiefe der Verlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Schrei, der aus der Erfahrung der Gottesferne kommt. Gleich in der Predigt werden wir Hiob begegnen, der Gott sucht und ihn nicht finden kann. Beide, der Psalmbeter und Hiob, sprechen aus, wie schwer es ist, wenn Gott sich verbirgt. Die Klage darüber und der Lobpreis Gottes, beides kommt in der Bibel vor und beides hält sie nebeneinander aus. Die Dunkelheit und das Licht, die Not und die Anbetung. Im Römerbrief staunt Paulus im 11. Kapitel darüber, dass Gott größer ist, als wir ihn je begreifen können, dass seine Wege unergründlich sind, manchmal schmerzlich verborgen, manchmal wunderbar überraschend. Ich lese aus Römer 11, ab Vers 33. Wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes, wie tief seine Weisheit und Erkenntnis. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Wer kennt die Gedanken des Herrn? Wer ist sein Berater gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, sodass er es von ihm zurückfordern könnte? Denn alles hat in ihm seinen Ursprung. Durch ihn besteht alles und in ihm hat alles sein Ziel. Denn er regiert in Herrlichkeit für immer. Amen. Wir antworten auf die Lesung mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wenn mich das Leben aus der Kurve trägt, wenn mir der Alltag meine Sprache verschlägt, dann sage ich dir, was mein Herz bewegt, weil du meine Fragen erträgst. glauben und auf dich zu sehen, dir zu vertrauen und weiterzugehen. Lass mich nicht verzweifeln, wenn mein Glaube wankt. Zieh mich zu dir, halt mich an deiner Hand. Wenn mir der Zweifel meine Freude raubt, wenn man mir sagt, du hast nicht richtig geglaubt, dann sage ich dir, was mein Herz bewegt, weil du meine Zweifel erträgst. Hilf mir zu glauben und auf dich zu sehen, dir zu vertrauen und weiterzugehen. Lass mich nicht verzweifeln, wenn mein Glaube wankt. Zieh mich zu dir, halt mich an deiner Hand. Meine Wut über mein Herz regiert, wenn tief im Innersten die Angst randaliert, dann sage ich dir, was mein Herz bewegt, weil du meine Ängste erträgst. Hilf mir zu glauben und auf dich zu sehen, dir zu vertrauen und weiterzugehen. Lass mich nicht verzweifeln, wenn mein Glaube wankt. Zieh mich zu dir, halt mich an deiner Hand.
Liebe Gemeinde, in der Medizin sind Behandlungspfade Standard. Also das bedeutet, für jeweils eine bestimmte Krankheit gibt es für die meisten Eventualitäten Handlungsanweisungen für die behandelnden Ärzte. Also die wissen dann, was zu tun ist. Wenn zum Beispiel jemand mit Kopfschmerzen ins Krankenhaus kommt, dann weiß der Arzt, jetzt ist das zu tun oder zu prüfen. Wenn dann auch Erbrechen zu den Kopfschmerzen dazukommt, dann ist noch was anderes zu prüfen. Und wenn dann noch der Kreislauf besondere Auffälligkeiten zeigt, dann muss man auch was Drittes tun. Solche standardisierten Behandlungspfade entstehen, da steht ganz viel Erfahrung hinter, Erfahrung vieler Jahre. Und da steckt die Erkenntnis hinter, dass bestimmte Probleme immer wieder ähnlich auftreten. Und deshalb kann man die auch vergleichbar behandeln. Und außerdem dienen sie noch dazu, das Gesundheitswesen möglichst effizient zu gestalten. Also man will viele Fehler ausschließen und das Ganze soll möglichst schnell ablaufen. Ich habe nochmal gefragt, ist wirklich so? Behandlungspfade. Im Zusammenhang des heutigen Predigttextes aus dem Hiob-Buch hat einer der Freunde Hiobs, der Eliphas, genau sowas entwickelt, also sowas wie einen Behandlungspfad für das, was der Hiob erlebt. Der geht genauso vor. Und damit Sie alle wissen, worum es im Hiob-Buch geht, auch die Konfis, eine kurze Einführung. Also der Hiob, das ist ein Mann, von dem in diesem Buch berichtet wird, ist ein wohlhabender und ein gläubiger Mann. Der ist sehr wohlhabend, der hat ganz viele Vieh, der hat Kinder, der hat Besitz ohne Ende, richtig reich. Aber, das wird in der Rahmenhandlung geschildert, im Himmel wird seine Treue angezweifelt, vom Satan angezweifelt. Der Satan geht zu Gott und sagt, lieber Gott, der Hiob ist doch nur deshalb so fromm, weil es dem so gut geht. Wir machen einen Deal. Erlaube mir, ihm alles zu nehmen, seinen Besitz, seine Kinder und am Ende auch noch seine Gesundheit. Und ich wette mit dir, lieber Gott, Hiob wird sich von dir abwenden. Gott erlaubt die Probe und Hiob verliert alles. Besitz, Kinder und Gesundheit. Seine Frau empfiehlt ihm, lästere Gott und stirb. Das tut Hiob aber nicht. Aber verzweifelt verflucht er den Tag seiner Geburt. Hätte ich doch nie das Licht dieser Welt erblickt. Und dann bekommt Hiob Besuch. Von drei Freunden, Eliphas, Bildad und Zophar. Und die drei wollen ihn trösten. 7 Tage und 7 Nächte halten sie schweigend an seiner Seite aus. Eine ganze Woche. Schweigen. Bis dahin war es gut. Und dann, nach diesen 7 Tagen, versuchen sowohl die Freunde als auch der Hiob selbst, sich einen mehr oder weniger frommen Reim auf Hiobs Ergehen zu machen. Die wollen sich das gerne erklären. Und auch der Eliphas, das ist einer der Freunde, tut das. Und er geht ganz stringent vor, wie so ein Arzt, der eine Behandlungsfahrt folgt. Also das geht jetzt so. Wenn es Hiob schlecht geht, muss Gott ihn bestraft haben, denkt Eliphas. Wenn Gott aber Hiob bestraft hat, naja, dann muss er was falsch gemacht haben. Wenn Hiob aber was falsch gemacht hat, dann muss er jetzt Buße tun. Und wenn Hiob dann Buße getan hat, dann muss er danach Gutes tun. Und wenn alles das erledigt ist, dann wird Gott sich ihm wieder zuwenden. Kann man verstehen, oder? Schön logisch. Stringent. Mein Hirn freut sich. Für Eliphas, liebe Gemeinde, ist das alles ganz einfach und ganz klar, logisch, stringent. So macht man das. Völlig nachvollziehbar. Und für Eliphas ist das auch aus menschlicher Erfahrung geschöpft, wie die Behandlungspfade im medizinischen Bereich. Jetzt hat der Eliphas das alles geäußert und dann widerspricht Hiob diesem Logikpfad. Und in Hiob 23 antwortet er auf Eliphas Gedanken und sagt Folgendes. Da antwortete Hiob und sagte, auch heute bleibe ich beim Widerspruch. Das ist der ganze Inhalt meiner Klage. Und seufze ich, liegt es an Gottes Hand, die mich noch immer niederdrückt. Ach, wenn ich doch nur wüsste, wo ich ihn finde, dann ging ich hin zu seinem Richterthron. Ich würde meinen Rechtsfall vor ihn bringen und ihm die Gründe nennen, die mich entlasten. Dann wird er mir Rede und Antwort stehen. Ich möchte verstehen, was er mir zu sagen hat. Ob er mich dann mit Gewalt in die Schranken weist? Nein, er wird bestimmt Rücksicht auf mich nehmen. Dann kann ich offen und ehrlich mit ihm streiten und dort mein Recht für immer durchsetzen. Doch wenn ich nach Osten gehe, ist Gott nicht da. Auch im Westen kann ich ihn nicht finden. Im Norden bekomme ich ihn nicht zu fassen. Und auch im Süden, ich sehe ihn nicht. Er aber kennt den Weg, auf dem ich bin. Wenn er mich prüft, so bin ich rein wie Gold. Denn ich lenkte meine Schritte in seine Richtung. Ich blieb auf seinem Weg und bog nicht davon ab. Seine Gebote las ich ihm von den Lippen ab und alle seine Worte bewahrte ich im Herzen. Hat er etwas beschlossen, kann es keiner verhindern. Hat er sich dafür entschieden, führt er es aus. Auch mit mir tut er, was er sich vorgenommen, und vieles mehr hat er noch im Sinn. Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht. Wenn ich nur daran denke, macht es mir Angst. Gott hat mir alle Zuversicht genommen, der Allmächtige hat mich in Schrecken versetzt. Doch die Finsternis reicht nicht aus, um mich zum Schweigen zu bringen. Auch wenn vor mir alles im Dunkeln liegt, hält mich das nicht zurück. Liebe Gemeinde, Hiob widerspricht diesem Schwarz-Weiß-Denken des Eliphas und fragt, wie soll ich mich mit Gott verständigen? Wie soll ich mit ihm reden, wenn er sich mir entzieht? Was soll ich machen, wenn gerade nicht mein Fehlverhalten, sondern gerade die Unergründlichkeit Gottes das Problem ist? Wie soll ich den Zusammenhang von Tun und Ergehen steuern, wenn Gott souverän ist und souverän bleibt und macht, was er will? Was soll ich denn da steuern? Liebe Gemeinde, Hiob widerspricht und protestiert vehement gegen alle Versuche, Gott in so ein System einzubauen, wenn dann und dann und dann und so und dann. So in dem Sinn, legt man den Hebel in diese Richtung, läuft das Rädchen so, und legt man ihn in die andere Richtung, läuft das Rädchen so. Oder im Sinne Eliphas gesprochen, Wohlverhalten wird belohnt, Versagen wird bestraft. Und so einfach ist es nicht. Hiob hat das begriffen. Der hat etwas davon begriffen, was es heißt, Gott Gott zu nennen. Gott ist eben keiner, den man so in die Tasche steckt. Und dann ist man fertig mit ihm, wohl der kleine niedliche Gott. So ist er. Gott ist Gott. Gott ist unfasslicher, unbegreiflicher für uns Menschen, als wir uns das oft eingestehen wollen. Ich glaube, das muss man so sagen. Es gibt Abgründe und Seiten an Gott, die kann ich nicht fassen, die kann ich nicht begreifen. Okay, solange die Sonne scheint, geschenkt. Da gibt es zum Beispiel Zeiten, in denen Gott fern zu sein scheint, weit weg. Und dann ist Gott kein berechenbarer Faktor mehr, wie in so einem naturwissenschaftlichen System. Liebe Gemeinde, ich glaube, dieses Schwarz-Weiß-Denken und auch dieses Denken in einem Tun-Ergehens-Zusammenhang ist bis heute attraktiv. Warum? Naja, es liefert halt einfache Lösungen. Wir leben doch in einer Zeit, in der einfache Lösungen sehr attraktiv scheinen. Weil einfach halt. Wäre so schön, wenn es einfach wäre. Und weil man sich eben meint, damit so einen einfachen Reim auf Gottes Handeln machen zu können. Also den so einzupassen in ein System. Es gibt verschiedene Beispiele, wie man das auch theologisch macht. Es gibt zum Beispiel immer wieder Diskussionen über Jesu Kreuzestod. Und was, wie man den verstehen muss und was der bedeutet und zum Beispiel. Und da gibt es zwei widersprüchliche Positionen, die eigentlich das Gleiche versuchen, obwohl sie inhaltlich sehr verschieden sind. Beide versuchen das, was im Kreuz Jesu geschehen ist, irgendwie verstehbar zu machen, sodass wir es ganz durchblicken und es nichts Abgründiges mehr hat. Und dann haben wir es in der Tasche. Die eine Position vertreten diejenigen, die sagen, dieser Jesus habe doch in keinem Fall stellvertretend für die Sünden der Welt sterben können. Warum nicht? Naja, was ist das denn für ein Gott, der seinen Sohn sterben lässt? Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Das kann man doch nicht zusammenbringen. Ein Gott der Liebe und ein Gott, der seinen Sohn gewaltsam sterben lässt. Und dann wird Jesu Tod zu einem Beweis der Solidarität Gottes mit den Menschen und wir haben es verstanden. Und es ist jetzt völlig unwichtig, ob Sie dem zustimmen oder nicht und auch der zweiten Position, darum geht es nicht. In jedem Fall, das ist ein Versuch, das, was am Kreuz geschehen ist, plausibel zu machen, nachvollziehbar, gut nachvollziehbar, weniger abgründig, dass man sich nicht mehr so dran stößt, dass man es im Hirn geordnet kriegt. Und dann sagen andere, nee, völliger Quatsch. Jesus, der war das Opfer und zwar ein notwendiges Opfer und Gott, um die Menschen zu versöhnen. Und das kann man auch sehr vernünftig und plausibel darstellen. Dann ist da auf der einen Seite die Sünde der Welt, die muss aufgehoben werden oder aufgewogen werden, so dass Jesu Tod nötig ist. Gottes Zorn muss irgendwie besänftigt werden. Und auch da, je mehr schlüssige Argumente angeführt werden, umso vernünftiger erscheint das Ganze. Klar, das musste doch so sein. Völlig logisch, habe ich verstanden. Und auch da geht es wie in der ersten Position, dabei geht verloren, wie unglaublich, wie alles Denken übersteigend das ist, was da am Kreuz geschehen ist. Da scheitere ich mit meinem Verstand. Liebe Gemeinde, mit Hiob könnten wir heute lernen, uns auch der Abgründigkeit Gottes zu stellen. Sie haben es gehört, Hiob klagt, wenn ich nach Osten gehe, ist Gott nicht da. Auch im Westen, ich kann ihn nicht finden. Und auch im Norden, ich bekomme ihn nicht zu fassen. Und auch im Süden sehe ich ihn nicht. Also egal, wo ich hingehe, er ist nicht da. Oder ich kriege ihn nicht zu fassen. Erinnern Sie die Worte an einen Psalm? Psalm 139. Da wird genau das Gegenteil gesagt. Selbst im Totenreich ist er da. Egal, wo ich hingehe, er ist immer da. Und Hiob sagt, nee, führe ich gen Himmel, so bist du da. Okay, Psalm 139, meine Erfahrung ist anders. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Und Hiob fragt, ja, wo denn? Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen, deine Rechte mich halten. Und Hiob sagt, Gott ist nicht da, ich kann ihn nicht finden, ich bekomme ihn nicht zu fassen, ich sehe ihn nicht. Und ich würde so gerne. Und in dem, was da bei Hiob passiert, klingt etwas an von diesem Ruf Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist nichts mehr logisch, auch nichts schlüssig, wie so vieles im Leben weder logisch noch schlüssig ist. Die Rechnung geht einfach nicht mehr auf. Und ich bleibe erschrocken stehen vor dem, was da passiert. Und ich kann es nicht begreifen und ich kann es nicht fassen und auch in kein System einfügen. Jesu Tod am Kreuz, unser Heil, das ist das Heilsgeschehen schlechthin, das lasse ich mir sagen. Begreifen, verstehen, erfassen kann ich das trotzdem nicht. Ich kann nur staunen, da gibt es so ein Lied, einfach nur staunen. Und danken, das kann ich auch. Liebe Gemeinde, nicht alles lässt sich auch im Blick auf das Kreuz erklären. Und manches lässt mich erschrocken, manches auch ratlos zurück. Und das ist im Blick auf das Leben und was ich oder auch andere erfahren, oft nicht anders. Was wir an Gutem und Bösem tun, das entspricht eben nicht einfach dem, was wir erleben im Leben. Das ist so nicht. Es stimmt nicht, je besser ich lebe, desto besser geht es mir. Und je schlechter es mir geht, desto schlechter habe ich, oder wenn es ganz krude kommt, meine Vorfahren gelebt. Die Rechnung geht nicht auf. Die geht immer nur für die auf, für die sie noch aufgeht. Und wenn es bei denen auch nicht mehr aufgeht, geht es auch nicht mehr auf. Oft genug wird die Rechnung durchkreuzt, durch Krebsdiagnosen, durch unüberwindlichen Streit, durch Katastrophen. Manchmal bleiben wir eben nicht nur unter Jesu Kreuz, sondern auch mit Blick auf uns, auf unsere Familienmitglieder und Freunde ratlos zurück. Warum? Wieso? Wo ist Gott? Wie kann das sein? Liebe Gemeinde, es lohnt sich, sich immer wieder mit der Unergründlichkeit Gottes auseinanderzusetzen. Nicht, weil es Spaß macht, unsicher zu sein, sondern weil wir so besser verstehen, dass Gott wirklich Gott ist, dass Gott souverän ist. Er lässt sich nicht vorschreiben, was er tun oder lassen soll. Und er lässt sich auch nicht einpassen in unsere begrenzten Vorstellungen. Gott denkt und handelt anders als wir. Gott ist kein kleines Rädchen in unserem System, sondern viel größer und freier als alles, was wir verstehen können. Gott ist eben Gott. Und wir passen ihn so oft ein. Dann ist er zuständig dafür, dass uns nichts passiert. Also als wenn der von der LBS käme, diese Versicherungen, Sie wissen, Huck, Coburg und wer sonst noch. Und der Herrgott, der macht das, was die nicht versichern. Dann ist er aber nicht mehr Gott, dann ist er unser Knecht. Aber wenn Gott anders ist, Wie können wir und wie sollen wir damit leben? Hiob, der so geantwortet hat, wie ich gelesen habe, der hat es schon vorher trotzig bekannt und gegen all das, was er erlebt hat, ausgerufen: Ich weiß ja doch, dass mein Erlöser lebt. Als mein Anwalt wird er auf der Erde auftreten und zum Schluss meine Unschuld beweisen. Mit zerfetzter Haut stehe ich hier. Abgemagert bin ich bis auf die Knochen. Trotzdem, ich werde Gott sehen. Ich werde ihn mit meinen Augen sehen und er wird für mich kein Fremder sein. So wird es sein, auch wenn ich schon halbtot bin. Auch das gehört zu Hiob. Liebe Gemeinde, manchmal ist Glauben nicht viel mehr als das. So ein trotziges Festhalten an diesem Gott gegen alles, was gegen ihn zu sprechen scheint. Jetzt soll mir keiner sagen, was gegen Gott spricht, spricht eigentlich doch noch für ihn. Man muss nur tief genug gucken oder so. Das können wir Christen mit Blick auf Jesus Christus sagen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt über all dem, was ich nicht verstehe. Das können wir sagen, ja. Aber nicht so, dass damit alle Probleme gelöst werden, sondern so, dass ich mich daran halte, auch wenn alles andere mir keinen Halt mehr gibt. So wie bei Hiob. Und dann braucht man Geduld. So wie Hiob. Und die Dinge werden nicht immer gut. Oft braucht es Zeit, viel Zeit. Manchmal darf man auch erfahren, dass Gott die Dinge dann wieder zum Guten wendet. Das ist eben bei Hiob so. Letztes Kapitel, wird alles wieder gut. Aber wir erleben doch auch, dass manches erst durch den Tod hindurch wieder gut wird. Oder glauben das im Blick auf den Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Gott sei Dank, wir haben das Versprechen, dass Gott sich, obwohl er unfassbar und souverän ist, am Ende durch seine Güte für uns erfahrbar zeigen wird. Trotz allem, dafür steht der Jesus Christus mit seinem Tod am Kreuz, vor dem ich staunend stehe, und mit seiner Auferweckung. Was wir heute noch nicht sehen und glauben können, das werden wir eines Tages erkennen. Dann wird auch das, was jetzt verborgen ist, im Licht sein. Und dann wird es anders als noch jetzt bei Hiob heißen: Darum erschrecke ich nicht mehr vor deinem Angesicht. Und wenn ich darüber nachdenke, habe ich keine Angst mehr. Das macht mein Herz mutig und das tröstet mich. Ich bete. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, du bist größer als unser Verstehen. Wir kommen mit Fragen, mit Schmerz und mit Zweifeln und wissen oft nicht, wie das alles zusammenpasst. Schenk uns Geduld und den Mut, dir ehrlich unsere Klagen zu sagen. Bewahre uns davor, andere schnell zu verurteilen und einzusortieren. Tröste die, die leiden, stärke die, die schwach sind. Und schenk uns Hoffnung, dass dein Ja zu uns in Jesus Christus stärker ist als all das, was wir nicht verstehen. Amen. Wir singen. Noch ein paar Infos. Ich lade herzlich ein zum Seminar Die heilsame Kraft der Vergebung. Es findet statt am Samstag, 13. September von 15 bis 18 Uhr im Gemeindehaus in der Hochstraße und wird durchgeführt von Christine und Christoph Siekermann. Da geht es um die Herausforderung, anderen zu vergeben, die uns verletzt, gekränkt, verachtet oder gemobbt haben. Das ist der Schwerpunkt. Und ohne all das, ohne Verletzungen, ohne Kränkungen kommen wir alle nicht durchs Leben. Manches davon heilt von selbst. Anderes hinterlässt uns tief verstört, verbittert oder sogar traumatisiert. Im Seminar wird es darum gehen, sich mit diesen Personen, die uns an uns schuldig geworden sind, zu befassen und auch die Motive zu ergründen, was uns davon abhält, zu vergeben und zu verzeihen. Wie können wir aus dieser Opferrolle herausfinden? Vergebung bedeutet, eine Bindung aufzulösen und den Verletzungen eine Chance zu geben, zu heilen. Wir sind zur Freiheit berufen. Wenn Sie da mitmachen möchten, Samstag, 13. September, 15 bis 18 Uhr, melden Sie sich bitte im Gemeindehaus, im Gemeindebüro an. Dann noch ein Hinweis zum Konfetti-Tag. Das ist ganz was anderes. Jetzt wird's schön.
Ja, die Konfetti-Kirche ist den meisten wahrscheinlich ja schon ein Begriff. Und dieses Jahr gibt es was Besonderes, nämlich erstmal den sogenannten Konfetti-Tag. Der findet statt am 20. September. Und outdoor, es gibt eine kleine Konfetti-Rallye in Zeppenfeld mit 8 verschiedenen Stationen über das Vereinshaus Widerstein-Zeppenfeld Richtung Hohe Struth, Eierecke. Ab heute, ja, da gibt es verschiedene Aktionen, was zum Basteln, mal ein Segen to go, eine Fotobox, Schafe kann man besichtigen beim Schäfer Zöllner. Und ab heute gibt es in den Gemeindehäusern und in den Kirchen diese sogenannten Konfetti-Rally-Flyer, liegen vorne aus. Da ist die Route nochmal drauf erklärt und aufgezeichnet und ja, mit dabei die CVJMs unserer Kirchengemeinde und Struthütten, sowie der Schäfer Zöllner. Also ist bestimmt eine spannende Sache, ist für jeden was. Man kann sich ein bisschen bewegen und ein bisschen was gucken. Das Ganze 20. September in der Zeit von 10 bis 15 Uhr. Herzliche Einladung von uns.
Und auch wenn Sie keine kleinen Kinder haben, Schafe, können Sie trotzdem gucken. Wir teilen Freude und Leid miteinander. Das Freudige. Wir freuen uns, dass am kommenden Samstag um 14 Uhr in der Kapelle Eben-Ezer in Burbach Jasmin Hilberg und Danny Dietrich getraut werden. Außerdem werden nächsten Samstag auch in der Kirche in Neunkirchen um 15 Uhr Hanna Franziska und Christian Weil getraut. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, wir bitten dich für Jasmin und Danny, Hanna Franziska und Christian, die um deinen Segen für ihr gemeinsames Leben bitten. Segne ihre Liebe, stärke ihr Vertrauen zueinander und zu dir, und begleite sie auf ihrem gemeinsamen Weg. Darum bitten wir durch Jesus, unseren Herrn. Amen. Und auch das Traurige teilen wir miteinander. Aus unserer Gemeinde verstarben und wurden in den vergangenen Wochen kirchlich beerdigt Friedhelm Jung aus dem Brentano-Weg im Alter von 89 Jahren. Hans-Joachim Weller aus der Senioreneinrichtung Freier Grund im Alter von 76 Jahren. Christel Klein aus der Straße am Mühlenwald im Alter von 87 Jahren. Und Herbert Thielmann aus der Senioreneinrichtung Freier Grund im Alter von 96 Jahren. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir beten für andere und uns und stehen dazu auf. Ich lade Sie ein, immer wenn es heißt, gemeinsam rufen wir in das Gebet mit dem gesungenen Herr, erbarme dich, einzustimmen. Vater im Himmel, du bist bei uns im Leben und im Sterben. Du rufst uns ins Dasein und dann auch in den Tod. Wir bitten dich für Friedhelm Jung, Hans Joachim Weller, Christel Klein und Herbert Thielmann. Sei ihnen gnädig. Begleite ihre Angehörigen in der Trauer. Gib und stärke ihnen und uns die Hoffnung durch dein Wort, dass der Tod für die, die dir vertrauen, der Durchgang ist zum Leben in deiner Gegenwart. Vater im Himmel, überwinde unsere Angst vor dem Leben und unsere Angst vor dem Sterben. Schenke uns dein Licht, damit die Finsternis des Todes uns nicht gefangen hält. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, du bist größer, als wir dich fassen. Und doch dürfen wir dich bitten, wir bringen dir unsere Welt und unser Leben. Wir denken an alle, die wie Hiob deine Nähe suchen und dich nicht finden können. An Menschen in Krankheit, in Trauer, in Einsamkeit. An die, die schreien, mein Gott, warum? Und doch kaum noch hoffen, dass du hörst. Halte sie fest in deiner Treue. Gemeinsam rufen wir. Wir bitten für deine Welt, die unter Hass und Gewalt seufzt. Wir denken an die Menschen in der Ukraine, die so lange Zeit den Krieg aushalten und ertragen müssen. Wir bitten für Israel und Palästina, wo Kämpfe und Terror so viel Leben zerstören. Öffne Wege zum Frieden, wo keiner sie für möglich hält. Stärke alle, die sich dem Unrecht widersetzen und für Gerechtigkeit eintreten. Gemeinsam rufen wir. Wir bitten dich für deine Gemeinde in aller Welt, dass sie nicht müde wird, von dir zu reden. In Freude und im Zweifel, im Klagen und im Staunen. Schenk uns allen Mut, dir zu vertrauen, auch wenn wir dich nicht verstehen. Leite uns auf deinem Weg, bis wir dein Licht schauen. Was uns persönlich bewegt, sagen wir dir in der Stille. Gemeinsam rufen wir. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bleiben stehen und singen. Und so geh dem Frieden Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Er blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr sei dir nahe und er schenke dir seinen Frieden. Amen.